aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat während seiner 10-jährigen Amtszeit den 47. Staudamm eingeweiht. Präsident Joko Widodo weitet 2 Abschnitte der Trans-Sumatra-Mautstraßen ein. Indonesien und Japan verlängern bilaterales Swap-Abkommen. Formas und RRI arbeiten zusammen, um kostenlose, nahrhafte Mahlzeiten zu fördern. Immigration arbeitet mit VFS Global zusammen, um indonesische Visa effizient zu bearbeiten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Präsident der Republik Indonesien, Joko Widodo, habe am Mittwoch, den 16. Oktober, den Lausimemedam im Bezirk Deli Serdang in der Provinz Nord Sumatra eingeweiht. Der Lausimemedam sei der 47. Damm, der in den 10 Jahren seiner Amtszeit eingeweiht wurde. Dies ging aus einer Presseerklärung des Präsidentensekretariats am Mittwoch, den 16. Oktober, hervor. Hier wurde angeführt, dass der Präsident in seinen Ausführungen die Bedeutung dieser Entwicklungsprojekte betont habe, die im Jahr 2018 begannen. Der Präsident habe dazu gefügt, der Lausimemedam besitze eine Reihe bedeutender Vorteile für die Gemeinschaft. Der Damm solle in der Lage sein, Überschwemmungen in der Stadt Medan im Bezirk Deli Serdang zu reduzieren und auch Rohwasser für Medan und Deli Serdang zu liefern. Der Damm mit einer Beckenfläche von 125 Hektar habe eine Kapazität von 21 Millionen Kubikmetern. Joko Widodo hat darauf hingewiesen, dass die gesamte Bevölkerung von Nord-Sumatra bald nach Inbetriebnahme des Lausimemedams bald die Vorteile zu spüren bekommen werde. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte 2 Mautstraßenschnitte der Trans-Sumatra-Straße ein, nämlich den Abschnitt 2 in Drapura Kisaran und den Abschnitt Bayung Lensir Tempino von Betung Jambi. Diese Zeremonie wurde von dem Präsidentensekretariat am Mittwoch in Jakarta auf YouTube hochgeladen. Die Einweihung auf die Mautstelle Kisaran Nord Sumatra war ein Programmpunkt des Arbeitsbesuchs des Präsidenten in Nord Sumatra. Der Präsident sagte, dass der Betrieb von Mautstraßen die regionale Wettbewerbsfähigkeit steigern werde. Ferner erklärte er, dass es sich bei der eingeweihten Mautstraße Bayung Lencir Tempino um den 3. Abschnitt einer mautpflichtigen Straße in der Provinz Jambi mit einer Länge von 34 Kilometern handele. Der Bau dieser Mautstraße sei vor 2 Jahren begonnen worden und Teil der Trans-Sumatra-Mautstraße. Darüber hinaus weihte der Präsident auch die 47,75 Kilometer lange Mautstraße in Drapura Kisaran ein, an der seit 2018 gebaut wurde und aus zwei Abschnitten besteht, nämlich Abschnitt 1 Indrapura 50 mit einer Länge von 15,6 Kilometern und Abschnitt 2 50 mit 32,15 Kilometern. Die Indonesische Zentralbank, Bank Indonesia BI, und die Zentralbank von Japan, Bank of Japan, einigten sich das Kooperationsabkommen über die bilaterale Schuldenumwandlung Vereinbarung zu verlängern. Die vom Gouverneur von BI, Perry Warjio, und dem Gouverneur der japanischen Zentralbank, Kazuo Ueda, unterzeichnete Vereinbarung gilt vom 14. Oktober 2024 bis zum 13. Oktober 2027. Exekutivdirektor der Kommunikationsabteilung der Indonesian Central Bank, Ramdan Deni Prakoso, erklärte am Dienstag, den 15. Oktober in Jakarta, bei der bilateralen Schuldenumwandlungsvereinbarung zwischen Indonesien und Japan handele es sich um eine bilaterale Wechselkursvereinbarung zwischen der Bank Indonesia und der Bank of Japan auf der Basis von Rupiah-Währung basierend auf dem US-Dollar-Wechselkurs und des japanischen Yen als zweite Option. Damit solle die Widerstandsfähigkeit der indonesischen und japanischen Währung gewahrt bleiben. Indonesien und Japan gingen davon aus, dass die Ausweitung der bilateralen Swap-Vereinbarung die bilaterale Zusammenarbeit auf dem Finanzsektor gestärkt werden könne und ein finanzielles Sicherheitsnetz geschaffen werde, das zur Finanzstabilität auf regionaler und globaler Ebene beitragen könne. Die Gemeinschaft Forum Indonesia Emas, oder gekürzt FORMAS, unterzeichnete ein Memorandum of Understanding MOU mit dem Staatlichen Rundfunk Indonesiens, Radio Republik Indonesia, RRI. Die Unterzeichnung, die am Mittwoch, den 16. Oktober, im Yusuf Ronodipuro Auditorium des Funkhauses RRI Jakarta stattfand, zielte darauf ab, die Programme des gewählten Präsidenten und Vizepräsidenten der Republik Indonesien, Prabowo Subianto und Gibran Rakabuming Raka, bekannt zu machen. Der Generalvorsitzende von FORMAS, Johannes Handoyo Budi Sejati, sagte jedoch, dass das Hauptaugenmerk dieser Zusammenarbeit auf der Sozialisierung des Programms für kostenlose, nahrhafte Mahlzeiten liege, da dieses Programm eines der Programme sei, die Prabowo und Gibran bald umsetzen werden.
Jadi nanti setelah MOU ini.
Nah, di sem MOU werden Sie mein Team von FORMAS und das Team von RRI zusammensetzen, zu besprechen, wie das Programm aussehen wird. Aber das wichtigste Programm, das wir schützen müssen, betrifft kostenlose Mahlzeiten. Denn genau das wird Pak Prabowo bald umsetzen und das müssen wir von Anfang an schützen. Johannes behauptet, dass das kostenlose, nahrhafte Mahlzeitenprogramm, das zweimal täglich angeboten werden soll, das Immunsystem indonesischer Schulkinder wirksam stärkt, da Indonesien der Ernährung von Schulkindern bisher nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Er bewertete, dass Prabowo bei der Umsetzung dieses Programms die Ausrichtung dieses Programms auf die Verbesserung der Qualität der indonesischen Bevölkerung ausgerichtet habe, sodass dieses Programm evaluiert werden könne. Das Generaldirektorat für die Einwanderung des Ministeriums für Recht und Menschenrechte hat eine Zusammenarbeit mit dem Einwanderungsdienstleistungsunternehmen VFS Global eingeleitet, um den Antrags- und Ausstellungsprozess für indonesische Visa zu optimieren. Der Generaldirektor für Einwanderung Silmi Karim erklärte, dass die indonesische Einwanderungsbehörde und VFS Global nicht nur bei Dienstleistungen zusammenarbeiten, sondern durch verschiedene Werbeprogramme auch das Interesse ausländischer Staatsangehöriger an einem Besuch in Indonesien steigern. Silmi sagte am Mittwoch, den 16. Oktober in Jakarta von Antara, dass das Kooperationsnetzwerk von VFS Global mit Fluggesellschaften es Ausländern erlaube, die Flugkarten zu kaufen und gleichzeitig Visa zu erhalten. Ihm zufolge wird diese Zusammenarbeit Indonesien einen Schritt weiter bei der Implementierung online-basierter Dienste bringen. Silmi erklärte, dass die indonesische Einwanderungsbehörde die Digitalisierung elektronischer Visa oder E-Visa mit Zahlungen über Kreditkarten und der Möglichkeit, Autogate zu umgehen, umgesetzt habe. Das Netzwerk von VFS Global umfasst 153 Länder mit 3.469 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Später werden die indonesischen Einwanderungsdienste auf der VFS Global Website im Dezember 2024, kurz vor der Ferienzeit zum Jahresende, ihren Betrieb aufnehmen. Das Generaldirektorat für die Einwanderung bietet die neuesten digitalen Lösungen, die das Erlebnis für Ausländer, die Indonesien besuchen möchten, verbessern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.295 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.435 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.751 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63 bis 83%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Tokio veranstaltet das indonesische Festival Fukuoka 2024. Die Fukuoka Indonesia Party 2024 fand am Samstag, den 12. und am Sonntag, den 13. Oktober 2024 im Tenjin Central Park, Fukuoka, Japan statt. Wie die Nachrichtenagentur Antara am Dienstag berichtete, war die Veranstaltung gefüllt mit verschiedenen indonesischen Kunst-, kulinarischen und kulturellen Darbietungen, darunter auch verschiedene kulturelle Attraktionen. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Tokio nahmen mehr als 2000 Besucher an der Veranstaltung teil, darunter auch japanische Staatsbürger. Die stellvertretende indonesische Botschafterin in Japan, Maria Renata Hutagalung, sagte, dass das Fukuoka Indonesian Festival 2024 öffentliche Aufmerksamkeit erregt habe, nicht nur der indonesischen Bürger in Japan, sondern auch der Anwohner. Ihr zufolge fand die Veranstaltung zur Feier des indonesisch-japanischen Freundschaftstages statt, der mit verschiedenen Veranstaltungen zur Einführung der indonesischen Kultur kombiniert wurde. Bei dieser Aktivität, sagte Maria, zeigte sich das Interesse der Einheimischen an der indonesischen Kultur und Kulinarik, darunter viele Japaner, die indonesische Lebensmittelgeschäfte wie Rendang und gebratenen Reis eröffneten. Laut Maria ist das Fukuoka Indonesian Festival 2024 ein wichtiger Schritt zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Japan und eröffnet Möglichkeiten für eine echte Zusammenarbeit für beide Parteien. In diesem Fall stellte die indonesische Botschaft in Tokio beim Fukuoka Indonesian Festival 2024 Dienstleistungen für die Ausstellung von 501 Pässen für indonesische Staatsbürger bereit. Das Team der indonesischen Botschaft in Tokio bietet außerdem konsularische technische Dienste, Einwanderungsinformationen und andere Informationen. Die indonesische Botschaft in Tokio führte auch Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Einwanderungsrichtlinien durch und verteilte Souvenirs mit indonesischen Kulturthemen. Arya Pradana Anggakara, Einwanderungsattaché der indonesischen Botschaft in Tokio, hofft, dass die Anwesenheit der indonesischen Botschaft in Tokio bei dieser Veranstaltung die Bereitstellung von Dienstleistungen für indonesische Bürger in der Region Fukuoka und Umgebung erleichtern wird. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Hersin historische Ereignisse, die am 17. Oktober in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Loma Prieta Erdbeben am 17. Oktober 1989. Das Loma Prieta Erdbeben war ein großes Erdbeben, das 17 Uhr Ortszeit die San Francisco Bay Area in Northern Kaliforniens erschütterte. Dieses Erdbeben ereignete sich aufgrund einer Verschiebung im nördlichen Teil der San Andreas Verwerfung. Das Erdbeben dauerte 15 Sekunden und hatte eine Stärke von 6,9 auf der Momentenmagnitudenskala. Bei dem Erdbeben in Loma Prieta kamen 63 Menschen ums Leben, 3.757 Menschen wurden verletzt und 12.000 Menschen wurden obdachlos. Wir werden uns dem Gedenken an den Internationalen Tag der Armutsbekämpfung zu. Mit der am 22. Dezember 1992 verabschiedeten Resolution 47 erklärte die UN-Generalversammlung den 17. Oktober zum Internationalen Tag der Armutsbekämpfung. Dieses Datum wurde gewählt, weil sie am 17. Oktober 1987 mehr als 100.000 Menschen in Paris, Frankreich versammelten, und die Opfer extremer Armut, Gewalt und Hungersnot zu ehren. Sie erklärten, dass Armut eine Verletzung der Menschenrechte sei und betonten die Notwendigkeit, sie zusammen zu schließen, sicher zu stellen, dass diese Rechte respektiert werden. Ziel des Gedenkens an den Internationalen Tag der Armutsbekämpfung ist es, alle Länder zu ermutigen, sie aktiv für die Beseitigung der Armut einzusetzen, indem sie Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung unternehmen. Von der Regierung wird auch erwartet, dass Menschen, die in Armut leben, sie an der Suche nach langfristigen Lösungen für ihre Probleme beteiligen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gedenken an dem Weltraumtag. Der Weltraumtag wird jeden 17. Oktober gefeiert. Ein Trauma ist ein abnormaler Geisteszustand oder ein abnormales Verhalten als Folge von psychischem Stress oder einer körperlichen Verletzung. Das Gedenken an den Weltraumtag zielt unter anderem darauf ab, das Bewusstsein für die tiefgreifenden Auswirkungen von Traumata auf Einzelpersonen und Gemeinschaften zu schärfen. Der Weltraumtag wurde 2000 Alf in New Delhi, India, as reaction of the Howe Chal von Todesfällen durch Verkehrsunfälle in Indien ins Leben gerufen. Diese Howe Sterblichkeitsrate ist eine Warnung für politische Entscheidungsträger und Ärzte in Indien und auf der ganzen Welt. Sie erkennen, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für Traumata, Verletzungen und Notfälle zu schärfen. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Waktu datang dan berubah, kata suara hati menyapa, hilang kesunyian di telan.
Dalam hidup.
Voice of Indonesia der Überseedienst von Radio Republik Indonesia präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien hat heute das Thema Das Mysterium von Welt und Volkswirtschaft fordert mehr Produzenten auf, Fahrpläne zur Abfallreduzierung zu erstellen. Das indonesische Ministerium von Welt und Volkswirtschaft fordert weitere Produzenten auf, einen Fahrplan zur Abfallreduzierung zu erstellen und dessen Umsetzung sicherzustellen, um den Beitrag des Unternehmens zur Abfallreduzierung zu erhöhen, der 127.000 Tonnen erreicht hat. Rosa Vivin Ratnawati, Generaldirektorin für Müll, Abfall und Gift und Gefahrstoffmanagement des Ministeriums Umwelt und Volkswirtschaft, erklärte in Jakarta, dass 127.000 Tonnen Abfall und Verpackungsbehälter im Jahr 2023 von 20 Herstellern erfolgreich reduziert wurden, die einen Fahrplan zur Abfallreduzierung erstellt und umgesetzt hatten. Diese Reduzierung basiert auf den Schritten in der Verordnung des Ministers für Umwelt und Volkswirtschaft über den Fahrplan zur Abfallreduzierung durch Hersteller in die Reduzierungsschritte durch Recycling, Rücknahme und Wiederverwendung geführt werden können. Ihr zufolge sind die Schritte zur stärkeren Beteiligung der Hersteller notwendig, wenn man bedenkt, dass von den 556 Unternehmen, denen das Ministerium für Umwelt und Volkswirtschaft technische Leitlinien gegeben hat, nur 52 Roadmap-Dokumente eingereicht, aber keine Genehmigung erhalten haben. Und 21 Hersteller haben die Genehmigung erhalten und sind bereit, es umzusetzen. Mittlerweile haben 20 Produzenten den von ihnen erstellten Fahrplan zur Abfallreduzierung umgesetzt. Sie sagte, dass das Ministerium für Umwelt und Volkswirtschaft sehr offen sei und die Suche nach Lösungen bei Schwierigkeiten der Produzenten unterstütze. In den ersten Jahren für die Vorbereitung und Umsetzung bereitstelle. Sie erinnerte auch daran, wie wichtig Synergien zwischen verschiedenen Parteien und schließlich Herstellern beim Umgang mit Abfällen sind, da die Zusammensetzung von Kunststoffabfällen zunehmen kann. Sie verwies auf die Abfallmanagementziele, nämlich 30% Abfallreduzierung. Und 70% Abfallmanagement, die bis 2025 erreicht werden müssen. Aus diesem Grund fördert Vivin Synergien zwischen Interessengruppen, um eine bessere Abfallbewirtschaftung in Indonesien zu erreichen, unterstützt durch gesetzliche Vorschriften. Sie förderte insbesondere die von der Verordnung betroffenen Hersteller, nämlich die Produktion, die Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen sowie den Einzelhandel auf und vorzüglich einen Fahrplan zur Reduzierung, die Erzeugung von Einwegkunststoffabfällen zu entwickeln. Laut Daten des Ministeriums für Umwelt und Volkswirtschaft vom August 2025 verfügen von den 556 Stellen, die technische Beratung von diesem Ministerium erhalten haben. 95 Hersteller bereits über Content zur Erstellung von Roadmaps zur Abfallreduzierung. 52 von ihnen haben Roadmap-Dokumente versiegt, aber noch keine Genehmigung erhalten. Und 21 Hersteller haben dies bereits getan haben. Die Genehmigung erhalten und bereit sind, diese umzusetzen. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Küchenbolokuk vorstellen. Liebe Hörer, wenn Sie nach Banyuwangi aus Java reisen, vergessen Sie nicht, Kulinarische Köstlichkeiten von Bolukuk, die Pieces mit Brinzelgebäck von Banyuwangi zu kaufen. Bolukuk ist ein typisches kulinarisches Gericht der Osing-Stammgemeinschaft im traditionellen Dorf Kemiren, Banyuwangi. Dieser Küchen, der auch als Klemmbandküchen bekannt ist, wird normalerweise morgens oder nachmittags mit einer Tasse heißen Kaffee oder Tee serviert. Liebe Sörer Bolukuk, mit Ost, Weizen, Mehl, Eiern, weißem Zucker, Palmzucker, Salz und Backpuffer hergestellt. Um diesen Küchen zuzubereiten, vermischen Sie alle Zutaten gut, bis eine glatte Masse entsteht. Nachdem der Teig fertig ist, wird er mit einer eisernen Kuchenform auf dem Herd gebacken. Warten Sie anschließend etwa 10 Minuten, bis die Mischung gekocht und serviert fertig ist. In Kemiren-Dorf gibt es immer noch viele Heimindustrien, die Klemmbandküchen auf traditionelle Weise in Lehmöfen oder Benegahan herstellen. Bei der Verkostung fühlte sie der Bolukuk Küchen außen knusprig, innen aber weich an. Und die Süße ist genau richtig, nicht übermäßig. Liebe Sörer Bolukuk ist ein traditionelles Gebäck, das es seit der niederländischen Ära gibt und das heute auf traditionellen Märkten in Banyuwangi zu finden ist. Mittlerweile gibt es viele Varianten dieses Küchens, denn die Verkäufer kombinieren den Bolukuk-Küchen mit mehreren einzigartigen Geschmacksrichtungen wie Keningar, Vanille und Ingwer. Preislich ist dieser traditionelle Küchen relativ erschwinglich. Jedes Kilogramm, das 45 Klemmenstücke enthält, ist auf einen Preis von 5.000 Rupiah festgelegt. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit Bolukuk auf Wiederhören.
Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar. Terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan. Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Alphabetisierungsanwendung Pintar Aso. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, indonesische Jugendliche haben erneut Erfolge auf der internationalen Bühne erzielt, wo Asri Habsari, eine Studentin am Landesschaftsinstitut von Bogor IPB, beim internationalen Wettbewerb Jugend-Exkursionsnetzwerk 2024 den ersten Platz in der Kategorie Innovationsvideo und den dritten Platz in der Kategorie Beste Präsentation gewann. Sie und ihr Team entwickelten eine Alphabetisierungsanwendung für die Kinder namens Pintar Aso. Asri und ihr Team waren stolz, weil die indonesischen Kinder mit ihren Ideen die Teilnehmer aus verschiedenen Ländern übertreffen konnten. Sie hofft, dass ihre Leistungen andere Studenten dazu inspirieren können, ihre Innovationen auf der Wildbühne zu präsentieren. Die Alphabetisierungsanwendung Pintar Aso wurde von Asri und ihrem Team erstellt, weil sie den Sorgen darum sich machen, dass es in Indonesien immer noch viele Kinder gibt, die immer noch keinen guten Zugang zur Alphabetisierung haben, besonders für die Kinder aus benachteiligten Familien. Die Anwendung Pintar Aso enthält eine Anleitung für die Eltern, wie sie ihren Kindern Lesen und Schreiben beibringen können. Die von Asri und dem Team in der Anwendung vorgeschlagene Methode ist interaktiv und macht Spaß. Diese Anwendung ist inklusiver und kann von der breiteren Gemeinschaft kostenlos genutzt werden. Liebe Zuhörer, beim internationalen Wettbewerb Jugend-Exkursionsnetzwerk 2024 gelang es Asri, 175 Teilnehmer aus Malaysia und Indonesien zu schlagen. Das International Youth Excursion Network ist eine Veranstaltung, die Innovation und kreative Ideen junger Menschen zusammenbringt. Neben der gegenseitigen Vorstellung von Innovationen wurde jedem Teilnehmer auch ein Blick in Kultur und Geschichte vermittelt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesien. Heute stellen wir Ihnen eine bekannte indonesische Sängerin in der 1990er Jahren vor. Sie heißt Reza Artai Mafia. Ihr ausgeprägter Stimmcharakter und ihre Fähigkeit zu singen zeigten sie, als sie Background-Sängerin der Band Dewa 19 wurde. Ahmad Dhani, Frontman der Gruppe Dewa 19, fungierte bei den Aufnahmen zu ihrem Debutalbum als Produzent. 1995 entstand ihr erstes Album mit dem Titel Keajaiban, das jedoch erst 1997 veröffentlicht wurde, da es Änderungen in den Arrangement erfuhr. Von diesem Album gibt es Hit Single mit dem Titel Pertama, der erste und satu yang tidak bisa lepas, Einer der nie entkommenkan. Das von Ahmad Dhani geschriebene Lied, Satu yang tidak bisa lepas, gibt es noch heute, auch wenn es ein old Schullied ist. Dieses Lied erzählt die Geschichte von jemandem, der seine Ex-Freundin immer noch liebt, obwohl sie ihn verlassen hat. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Satu yang tak bisa lepas, gesungen von Reza Artamafia. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you. sisi hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali untuk bersama.
Bawalah kembali jiwa yang luka.
Voice of Indonesia.